In Holland wird nicht geshootet, Tennis gespielt wird vielleicht nicht geschlechter vereint, aber mindestens verwaltet Tennis von zwei. Der Herr Federer hat eine fantastische Idee gehabt und ein Ritter hat seinem Ross einen Liebesbrief geschrieben. Und wir wissen nicht genau warum, aber darüber schwätzen tun wir gleich. Jetzt dann geht.
Pro und Contra. Das Streitgespräch. Eine Sportwelt, zwei Redaktoren, zwei Meinungen.
Offensiv. Offensiv ist wie machen wie im Platz.
Man muss auch lernen, damit klarzukommen, einen Schlag zu bekommen.
Nach vorne immer wieder einen Nadelstich setzen.
Heute mit
Dino Kessler.
Und Emanuel Gysi.
Ich weiss nicht, wie lange wir noch Zeit haben. Jetzt kommen zuerst noch die Scheissponys.
Also, das sind wir.
Ja. Und jetzt gibt es schon Streit.
Komm, ist etwas entschieden. Gibt es Streit? In Holland haben sie die Fußballsaison abgesagt. Das ist nichts Neues. Aber was sich daraus entwickelt, ist etwas mehr oder weniger Neues. Ja, es sind Entscheidungen natürlich vor allem. Man muss sagen, bestimmen, wer darf im Europacup mitmachen, im internationalen Geschäft. Und das bedeutet auch, dass andere nicht mitmachen dürfen. Und in Holland gibt es Krach zwischen Willem II, glaube ich, und Utrecht. Weil Utrecht mit einem Spiel weniger, besserem Torverhältnis und 3 Punkte weniger behauptet, sie hätten noch können aufholen, was natürlich stimmt. Ja,
ja, ist eine Behauptung, die man so kann. Tätigen, ohne als Lügner bezeichnet zu werden.
Gut, sie können nur den aufholen, wenn gespielt wird. Wenn nicht mehr gespielt wird, können sie nicht mehr aufholen, weil es keine Punkte mehr gibt. Und wenn die Saison abgesagt ist, bedeutet das, es wird so, Momentaufnahme wird als Resultat gewertet. Das muss man machen, sonst kann man niemand mehr bestimmen, wo im europäischen Wettbewerb mitspielt. Das heisst, jede Liga, die die Saison beenden würde, könnte kein Vertreter in die europäischen Wettbewerb schicken, was auch keinen Sinn machen würde, müsste man die nämlich absagen für nächstes Jahr. Und das lässt sich der Fußball sicher nicht entgehen, das Milliardengeschäft. Da kann man ganz sicher sein. Also das Problem ist, es müssten sich alle solidarisch erklären und einverstanden sein mit denen Entscheidungen, die dann getroffen werden. Das machen vor allem aber die, die etwas davon haben, und die anderen wehren sich dagegen. Also das verstehe ich schon. Wieso soll Utrecht jetzt sagen, ja gut, außerdem haben die Willem II, Tilburg, die haben sogar noch Strassenparaden veranstaltet, glaube ich. Ein Riesenfest.
Social
was die Leute in Utrecht natürlich zusätzlich noch verärgert hat. Weil die gesagt haben, ja, aber wir wollen auch Parade.
Ja, Parade ist etwas Lässiges, oder? Aber,
absolut, ja. Papierschnipsel.
Es ist nicht, also, was, man kennt es. Irgendeiner, der vorausläuft mit einem lustigen Kostüm. Ja, was, also bei Utrecht ist eine ja Tragödie gerade doppelt. Man hat 3 Punkte Rückstand auf Platz 5, wo im Moment der letzte Europacup-Platz ist, eben das Spiel weniger, was du gesagt hast. Und wir wären noch im Cup-Finale gegen Feyenoord, wo man ja, offensichtlich eine vernünftige Chance hat, die Europacup einzuziehen. Das wird jetzt abgesagt, nicht verschoben, sondern abgesagt, das wird auch nicht gespielt. Also sprich, man ist jetzt hier einfach wirklich doppelt der Glackmeier. Der Herr Van Säumeren, heisst er, der Mehrheitseigner von Utrecht, hat sehr, sehr schönes Zitat prägt, da könnte man werden alle Anwälte, die es gibt, engagieren. Was mich dünkt,
alle.
Es sind sehr viele Anwälte, wenn er das wirklich so meint. Man könnte ja, auch sehr teuer
die
werden.
Die in Holland oder auch noch die in der Schweiz, in Deutschland, Amerika. Gut, vor allem, wenn die amerikanischen Anwälte einschalten, dann könnte es teuer werden.
Das ist
die Frage. Das glaube ich aber nicht alle Anwälte. Irgendein Experte hat dazu gesagt, die holländischen Gerichte kümmern sich in der Regel nicht um die sportlichen Belange in der Fall, sondern einfach darum, ob der Prozess und die Anklage richtig formuliert ist. Das heisst, wenn die sagen, ja gut, Saison, wenn ihr sagen, die Saison ist abgebrochen, ist sie abgebrochen, dann ist der Stand von jetzt der, der gilt. Also gibt es keine Einwände.
Genau. Also, was natürlich ein absoluter Witz ist. Du kannst nicht eine Meisterschaft abbrechen, wo mit ungleichen Spiessen ausgetragen worden ist, ausgefochten worden ist. Also, meinetwegen abbrechen auf einem Stand, okay, aber du kannst nicht ein Match weniger haben, also du hast ein Match weniger die Chance gehabt, Punkte zu sammeln, und du hast genau 3 Punkte weniger. Und das bessere Golf, das ist jenseits von Gut und Böse, der Entscheid. Also wenn, dann machst du so wie in Deutschland Handbauer zum Beispiel. Ich meine, dort hat man abgebrochen, dort hat man den Koeffizient genommen, also der Punkt ist nicht ausgerechnet und nachher festgestellt, wer pro Match am meisten Punkte gehabt hat. Und dann kannst du anteilsmässig sagen, wer die beste Saison hatte. Dann hast du logischerweise immer noch eine Verzerrung, dass nicht jeder gegen gleich häufig gespielt hat. Weil logischerweise mit Hin- und Rückspielen oder mehreren Runden jeweils gegeneinander, dann da
ja, nicht. Ja, das macht auf jeden Fall keinen
Sinn. Ganz
auf
Augenhöhe bist.
Da redest du jetzt ins Abseits.
Was?
Das bringt nichts, du kannst ja eine Saison nicht mit Algorithmen beenden. Das ist ja nicht, dass das tatsächlich so weitergeht. Es würde überhaupt keine Überraschung mehr geben im Sport. Also, du könntest ein Spiel machen oder gar keins und sagst ja gut, aufgrund von der Qualität, vom Kader auf dem Papier, berechnen wir jetzt einfach, wer die beste Mannschaft
ist. Das ist jetzt nicht das, was ich gesagt habe.
Ja doch.
Nein.
Du kannst ja nicht aufgrund von dem, was passiert ist, einfach aufrechnen, wie jetzt im Handball zum Beispiel, und sagen, das wäre genau so weitergegangen.
Nein, das heisst ja nicht gesagt. Aber wenn
unterschiedlich... Ich finde es einfach grundsätzlich falsch, dass man jetzt den Meister erklärt.
Okay.
Egal ob im Handball oder im Fußball. Aufgrund von dieser Koeffizienten.
Das,
das finde ich falsch.
Die Holländer nicht das gemacht. Also
Ajax nein, die Handballer haben das gemacht.
Genau, ja. Aber, darum
ja, ist Holländer, aber was wäre denn die Alternative? Dann müsstest du ja noch ein Spiel können austragen und das kannst du jetzt halt nicht machen. Also das ist wahrscheinlich nicht der Fehler von irgendeinem Club, dass sie ein Spiel mehr oder ein Spiel weniger haben, sondern aufgrund vom Spielplan hat sich das so ergeben. Mhm. Und jetzt ist halt aufgrund von dem Covid-19 die Meisterschaft angehalten worden und man darf nicht mehr spielen. Also das ist höhere Gewalt, da kann man noch nicht sagen, ja, aber wir haben jetzt ein Spiel weniger. Ja, ihr habt ein Spiel weniger, aber das ist halt Pech. Höhere Gewalt fügen euch.
Pech. Könnte man sagen. Pech ist, wenn du den Pfosten brichst in der letzten Minute und wegen dem
nein, dann hast du nicht gut
Zeit.
Es gibt kein Pech.
Natürlich gibt es Pech.
Logisch. Wieso? Wenn du den Pfosten triffst, hast du nicht gut zielt.
Ja doch,
vielleicht hast du nicht gut zielt. Er geht an drei Köpfe.
Zum Beispiel.
Und dann am Pfosten, dann hast du vielleicht Pech gehabt. Aber wenn du eine freie Schussbahn hast und du schiessst und triffst den Pfosten, hast du zu wenig gut zielt. Weil der Pfosten ist nicht das Goal. Weil das Goal ist dann, wenn der Ball reingeht und wenn er am Pfosten geht, geht er ja nicht rein. Also ist darum kein Goal.
Also, dann ist in letzter Sekunde noch einer reingerätscht, hat den Ball an den Pfosten gelenkt, dann ist er im Goal ja Hinterkopf und dort an die Latte und dann mit dem Drall, den er bekommen hat, durch die komische Flugbahn, ins Aus prallt und dann pfeift der Schiri ab und gibt die Ecke nicht, die noch gültig wäre, wo man eigentlich noch müsste, nach gesundem Menschenverstand. Das ist dem, also das ist dem Pech. Also es gibt ganz viel... Er
pfeift ab, wenn er darf.
Offensichtlich.
Wenn er nicht darf, pfeift er nicht ab. Und gut, wenn der Verteidiger noch reingrätscht, dann ist das eine gute Leistung vom Verteidiger. Und dann ist halt auch nicht mehr Pech, weil gute Leistungen im Sport muss man respektieren. Und gutieren vor allem. Das ist, wenn du einen guten Angriff hast und du schliessst den sauber ab und niemand hat eine Chance, dann kannst du auch nicht sagen, oh, da haben wir Pech gehabt. Dass wir die nicht verwünscht haben. Dann musst du sagen, das war ein super Angriff, schön abgeschlossen, konsequent. So macht man es im Sport. Da kann man gar nichts machen. Das gibt es.
Das gibt
es. Messi kann man zum Teil auch nicht stoppen. Der Ronaldo auch nicht. Du kannst nicht sagen, oh, der Ronaldo hat uns drei reingelassen, wie damals der Flatterball am Basel-Goli. Oder was es war. Welcher Goal ist es? Irgendein Goal ist
es? Nein,
der FCZ-Goal.
Im Zweifel war es Johnny Leone.
Johnny Leone. Oh nein, das war Pech auf Flatterwand. Nein, ist es nicht. Es war einfach ein guter Schuss.
Okay, Glück, Pech.
Gut.
Völlig also, wurscht.
Nein, das Problem ist,
es geht um etwas anderes.
Es geht um etwas anderes. Es geht darum, dass man, wenn man eine Meisterschaft muss abbrechen muss, erst einmal kein Meister erklären. Das haben die Holländer auch nicht gemacht. Aber sie müssen bestimmen, wer auf international spielen. Das wird relativ schwierig. Außer man einigt sich wirklich darauf, wir übernehmen das so, wie es ist. Wir beißen auf die Zähne und wehren uns nicht dagegen.
Ja, das meine, kann das man kann sagen.
Als Beispiel gelten nachher. Es werden sich wahrscheinlich noch mehr Fußballligen in der Zukunft müssen damit beschäftigen, dass sie nicht fertig spielen können. Ich hoffe es nicht. Ich würde gerne wieder mal einen Jupp-Match sehen, muss ich ehrlich sagen. Eigentlich ist es mir gleich, ich würde alles gerne schauen im Moment.
Augsburg, Paderborn.
Gott, übertrieben muss es jetzt auch nicht. Genau. Es gibt ja noch, Entschuldigung. Es gibt ja noch das Auswahlverfahren. Aber irgendwie Live-Sport zu sehen, das, was aus der Konserve kommt, das hat manchmal seinen Reiz. Wenn man es gut aufbereitet, aber auch nicht immer. Es wird dann schnell einmal langweilig.
Weißt du, wer ist
also, was ist die Lösung in Holland?
In Holland wäre die Lösung gewesen, irgendwie dafür zu sorgen, entweder, dass die anderen noch Match dürfen machen, eher unwahrscheinlich, oder du ziehst diesen den letzten Match ab, kannst du auch machen. Du musst doch irgendwie einfach auf Augenhöhe kommen. Also, sonst hast du keinen sportlichen Wettbewerb und wenn der sportliche Wettbewerb abbrichst, was logischerweise in dem Fall höhere Gewalt ist, wenn das Konsequenzen hat in Bezug auf die nächste Saison, dann muss es in irgendeiner Form, aber schon in einer sportlichen, in irgendeiner Form von sportlicher Auseinandersetzung so weit gekommen sein, wo alle die gleichen Chancen hatten. Sonst kannst du wirklich, ja, ich weiss ja, nicht, ich finde, da kann man den Laden zumachen. Bitter ist es auch in der zweiten Liga. Dort hat Cambuur 11 Punkte Vorsprung gehabt, habe ich jetzt gerade nachgeschaut. Und der Graaf Schaap, das sind fantastische Namen in diesem Holland, immerhin 7 auf einem Nicht-Aufstiegsplatz. Also die zwei dürfen jetzt nicht aufsteigen tatsächlich, weil sich die Profiklubs in einer Abstimmung entschieden haben dafür, dass man zwar, das ist völlig absurd, 16 Profiklubs, die Mehrheit in dieser Abstimmung hat dafür gestimmt, dass man soll können auf- und absteigen soll. 9 haben dagegen gestimmt und 9 haben sich enthalten. Was dafür gesorgt hat, dass man nicht die nötige absolute Mehrheit hatte, nachher am Schluss in dieser Abstimmung. Obwohl der Grossteil von denen, die sich nicht enthalten haben, dafür gewesen wäre, dass man Auf- und Abstieg hat. Das wird sehr kompliziert. Also es ist, was die Corona-Pandemie mit dem Sport und mit dem Fußball macht, ist irgendwie völlig absurd. Und am Schluss, ja, ich weiss nicht, sind irgendwie alle hässig, außer Ado Den Haag und Waalwijk, die jetzt noch weiter in der Ehredivise spielen. Sollte jemals wieder Fußball gespielt werden?
Also, ja gut, die können ja auch behaupten, ja gut, wenn es weitergegangen wäre, wären wir noch viel besser geworden. Was aufgrund des Punktes nicht sehr wahrscheinlich ist. Aber es ist auch nicht widerlegbar.
Das ist so.
Weil man nicht weiss, was passiert ist. Vielleicht hätten die plötzlich Qualität entwickelt und jeden Match gewonnen. Unwahrscheinlich, aber möglich. Es ist tatsächlich ein Krux. Jede Meisterschaft muss abgebrochen werden. Im Idealfall haben alle gleich viel Spiel. Im Idealfall haben eh immer alle gleich viel Spiel. Nur lässt sich das nicht mehr machen, weil man die Meisterschaft ja muss aus kommerziellen Gründen auch auswalzen, dass man möglichst viele Spieldaten hat. Oder man hat Belegungssorgen, wie in der Schweizer National League, wo man Rücksicht nehmen muss auf umgebaute Stadien, was auch wieder logisch ist und so weiter. Aber es ist, lässt sich fast nicht mehr machen, dass alle immer gleich viel Spiel haben. Und das ist ja tatsächlich höhere Gewalt, da sind wir uns, glaube ich, einig. Also, da ist niemand dran schuld, außer das Virus. Und das ist auch wieder absurd. Jetzt bewegen wir uns auf Trump-Territorium, wenn wir dem Virus die Schuld geben wollen. Also, es ist höhere Gewalt. Da muss man sich damit abfinden, dass irgendetwas nicht kann fertig gespielt werden im Sport. Und der Stand von jetzt halt gilt. Ich tue mich auch schwer damit. Ich tue mich wirklich auch schwer damit. Aber wenn man solche Entscheidungen treffen und noch solltest in einen laufenden Wettbewerb eingreifen, um einen Meister zu erklären, der nicht fertig gespielt worden ist, dann fehlen mir irgendwie auch die Lösungsansätze. Was sicher nicht hilft, ist, wenn man vor Gericht zieht und noch mehr Chaos veranstaltet. Also, das nützt dann gar niemandem mehr etwas.
Ja, das macht dann der CC bei uns. Wenn bei uns irgendwann in irgendeiner Form etwas entschieden worden ist, würde dann der Christian Constantin mit dem FC Sion noch für Krawall und Ärger sorgen. Aber ich komme, wir reden, glaube ich, über etwas anderes. Der Nationalheilige hat wieder etwas gemacht. Roger Federer hat sich offenbar den heiligen Gedanken gemacht und hat gefunden, man könnte doch die WTA-Damentour und die ATP-Mannentour zusammenlegen. Ja, und jetzt?
Hat er gemacht, ja. Würde Sinn machen, dass man einen grossen professionellen Tennisverband hat. Ja. Man hat ja aber noch einen Weltverband, wo sich irgendwie auch noch
ITF. Will.
Ich sage, das Bereichen ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber die wollen ja auch noch ihr Schnäppchen haben. Und was hat der Grieche in australischen Dienst gesagt? Tennisspieler Kyrgios. Irgendwie gesagt, wir müssen zuerst mal die Funktionäre entsorgen dort. Es macht keinen Sinn, wenn 80-Jährige bestimmen, was man mit dem Tennis anfangen und so weiter. Ein Problem nach dem anderen. Zusammenlegung, ja, wieso nicht? Aber da sind, glaube ich, auch nicht alle zufrieden nachher. Ich frage mich, warum nicht? Was macht es für einen Sinn, wenn man zwei Weltverbände hat?
Macht überhaupt keinen
Sinn. Es geht ja um das Gleiche. Es geht darum, Turniere zu organisieren und zu schauen, dass die möglichst ja, kommerziell erfolgreich arbeiten können. Und dann ist es wahrscheinlich einfacher, wenn du alles unter einem Dach hast, würde ich sagen.
Ja, definitiv. Also du hast ja dann, lustigerweise ist es so eine Mischform, wenn es nachher zum Beispiel um Grand Slams geht, das kommt dann wieder aus einer Feder plötzlich, oder? Also dort schaffen sie dann die zwei Verbände schon zusammen zu schaffen, offensichtlich gewinnbringend in irgendeiner Form. Bei Olympia geht es, man schafft es bei den Master 1000 Turnieren, also so Indian Wells, Kragenweite zum Beispiel, da ist man auch gleichzeitig am gleichen Ort. Miami, das geht und ich sehe eigentlich, also wahrscheinlich könntest du extrem Ressourcen sparen, wenn zum Teil noch mehr in der gleichen Woche am gleichen Ort spielst, also die Tennisturniere
ja,
zum Teil.
Ja, auch Verwaltungsressourcen. Ja, absolut. Musst du den ganzen Staff, brauchst nicht in doppelter Form, was die Leute natürlich bestritten werden, dass es dann einfacher ist, weil sie ihre Jobs behalten werden. Das darf man vielleicht auch nicht vergessen. Ich weiss nicht, wie viele Leute es bei der WTA und bei der ATP zusammen schaffen. So viel braucht es von das auch nicht. Also, würde ich jetzt mal sagen. Aber tatsächlich ist es ja auch ein Verwirrspiel, weil die ATP zum Beispiel eben die Klassifizierung hat von den Turnieren. die klar definiert ist. Und bei der WTA hast du dann irgendwie ganz absurde Nomenklaturen für die Turniere, wo kein Mensch draus kommt. Kann man die einschätzen? Ist das ungefähr das gleiche wie ein ATP-1000-Turnier zum Beispiel? Oder weiss ich was? Weiss man nicht. Das würde Sinn machen, wenn man die auf eine Stufe heben würde. Was glaubt die einzelnen Tennisspieler auch noch irgendwie stört, ist, dass sie nicht gefragt werden. Ich bin jetzt nicht sicher, aber man muss nicht jeden fragen, ob er auch mitmachen will. Also was betrifft das der einzelne Tennisspieler überhaupt, das verstehe ich nicht. Also
was soll, der hat ja keinen Nachteil, wenn
ja, er will, dass man die ATP und WTA zusammenlegt.
Er kann sich ja äußern.
Zum Beispiel der Kyrgios hat gesagt, er will das nicht und es stört ihn, dass er nicht gefragt worden ist. Aber was soll man in dem fragen?
Ja gut. Das ist ja,
er muss ja nur Tennis spielen. Es kann ihm ja egal sein, ob es die ATP, das organisiert wird und WTA noch auf der anderen Seite steht oder ob die zusammengelegt sind, das beeinflusst seine Leistung ja nicht, hoffe ich.
Ja gut, bei ihm beeinflusst seine Leistung offensichtlich sehr viel Unterschiedliches, aber das ist ein anderes Problem. Ja. Also du hast, ja, ich weiss nicht, also ich finde, solange der neue Verband in irgendeiner halbwegs vernünftigen Eindruck macht, geschäftlich, gibt es aus meiner Sicht überhaupt kein Argument. Du hast im Ski hast du auch Pfiss, über die kann man fluchen, zu Recht. Aber es ist ein Verband, wo Mann und Frauenrennen organisiert. Die sind ja auch nicht immer am gleichen Ort. Also du hast praktisch in jedem grösseren Sport ein Verband. Und in denen, die eben nicht ein Verband hast, ist eigentlich ein Problem. Also da kommt man Boxen in den Sinn, wo es irgendwie 4 relevante Verbände gibt und 47'000 kleine Verbände, wo dann jeder, der irgendwie genug Geld bringt, sich noch zum Weltmeister machen kann, wenn es muss sein. Es ist einfach sportlich nichts wert. Ja, also von dem her, wieso eigentlich nicht? Finde ich, machen unbedingt und dann wird alles
gut. Aber das Ganze, also, dass man unsere Tennisheilung nicht zu fest auf den Sockel noch weiter aufstellen. Also die Idee ist nicht neu. Billie Jean King hat die Idee schon in den 70er Jahren gehabt, kurz nach der Gründung von diesen Verbänden, dass man das eigentlich nicht müsste trennen. Oder? Damals war die Idee noch wahrscheinlich einfach zeitgemäß gewesen. Heutzutage ist sie das sicher nicht mehr. Ich glaube, auch bei der Bezahlung gibt es keine Diskrepanzen mehr. Das ist ja völlig logisch, dass die Frauen und Männer genau gleich viel verdienen bei diesen Grand-Slam-Turnieren für die einzelnen Kategorien, oder? Also, da ist man sich mittlerweile, glaube ich, einig.
Genau.
Dass man da nicht muss Unterschied machen und das ganze Geschwafel von, ja, dann kommt wieder einer hinführen und sagt, ja, das sollen die Frauen gegen die Männer spielen. Nein, das sollen sie nicht, das macht keinen Sinn. Das haben wir schon x-mal durchgehauen. Also nicht wir, man hat es durchgehauen. Dass Geschlechtertraining im Sport eben Sinn macht, weil es Gründe gibt dafür. Und es macht auch keinen Sinn, dass sie nicht gleich viel verdienen. Weil man muss die Leistung nicht aneinander messen. Es geht darum, dass man irgendwo eine Gerechtigkeit herführt. Ich glaube, das kann man so machen. Und wenn man einen Verband hat, dann ist das noch mehr gewährleistet. Finde ich. Also, ja. Ich finde, es gibt überhaupt keinen Grund dafür, das nicht gut zu finden. Aber es ist nichts Neues.
Ja.
Das muss man auch sagen. Ja. Es ist jetzt dem Federer seine Idee, die er da geboren hat. Ich glaube, ja, es wird einfach wieder aufs Tapet gebracht. Weil er es ist. Wenn es ein anderer gesagt hat, hätte man vielleicht gesagt, ja, das ist doch nichts Neues, hören wir auf.
Ja, darum müsste Herr Kyrgios vielleicht einfach, wenn er die Idee grundsätzlich nicht schlecht findet, einfach froh sein, hat es überhaupt einen mal wieder auf den Tisch gebracht und nicht beleidigt sein, dass man ihn nicht vorher gefragt hat, ob es okay wäre für ihn, wenn das auf dem Tisch ist oder ob man nicht irgendwie das anders formulieren will. Also er kann sich ja auch einbringen. Es hat ihn ja niemand, so viel ich weiss, kennt er sein Instagram-Passwort und sein Twitter-Passwort und kann wahrscheinlich relativ problemlos ähnlich kommunizieren wie der Roger. Also ja, logisch wird er wahrscheinlich einfach nicht so gut gehört. Aber komm, wir reden noch mal über Fußball. Völlig überraschend.
Ich denke es, ja. Wir haben noch den Triple God Chegrova vom FC Basel, der FC Basel nicht behalten hat wollen.
Edon Chegrova, genau.
Und zurück muss zum FC Genk, glaube ich, Belgien. Also gehört dem FC Genk. Und der wird nachher wahrscheinlich das grosse Geschäft machen, das der FC Basel dann nicht gemacht hat.
Es sieht so aus. Also der KRC Genk möchte ich in meiner besten Klugscheisser-Pose anmerken. Ist der Besitzerverein. Und ich weiß nicht, ob man es da thematisiert hat tatsächlich. Also bei uns in der Zeitung logischerweise war es ein grösseres Thema gewesen. Chegrova, wo man vor einem Jahr hätte gesagt, für kleines Geld, 3,5 Millionen Ablösesummen, hätte können übernehmen. 21-jähriger Flügelspieler, Dribbelkünstler. Und dann hat man sich aus finanziellen Gründen dagegen entschieden. Jetzt Chelsea und Wolverhampton, vor allem im Gespräch. Also da hat man beim FC Basel was jetzt gemacht? Abgewogen, vernünftig? Oder hat man einfach eine riesige Chance verpasst? Ich glaube, zweiteres. Ich glaube, es zeigt sich da entweder, dass man wirklich extrem spitz auf Knopf ist, was die finanziellen Umstände angeht beim FC Basel. Kann man sagen, gut, lieber vorsichtig sein, fair enough. Gleichzeitig zeigt das Beispiel tatsächlich auch, dass man, oder es könnte dafür sprechen, dass man gar nicht so grosse Stücke aufhält. Dann ist es aber wahrscheinlich eine gute Investition, die man jetzt sich hätte lassen gehen. Also wenn man sieht, dass sich Premier League Clubs, die durchaus tiefe Taschen haben, also Chelsea kennt man, Wolverhampton ist Club vom chinesischen Besitzer von GC in der Premier League. Also das Geld kommt mindestens von dort. Bei GC ist es eine Frau Wang, die Ehefrau, die offiziell Besitzerin ist, aber im Endeffekt das gleiche Geld, die gleiche Geldquelle. Also im FC Basel, ich weiss nicht, ob man sich da nicht dann doch jetzt an den Kopf lenkt und denkt, ui, da haben wir eine Chance verpasst.
Ja, ich glaube, die haben schon gemerkt, dass sie eine Chance verpasst haben. Ich glaube, dass sie das aus sportlichen Gründen abgewunken haben damals. Es war ja eine Diskussion, dass tatsächlich ein finanzieller Engpass besteht und man da das Risiko nicht eingehen kann, die 3,5 Millionen, ja, nicht zum Fenster auswerfen, aber zu riskieren, was ja zwar das Risiko schon beinhaltet, eigentlich ist logisch. Sagen, ja. Aber wenn es tatsächlich so ist, dann kann man dem FCB auch nicht viel vorwerfen. Also, man muss schauen, und vielleicht noch in dieser, wann war das gewesen, Anfang März, wo die Corona-Krise noch nicht so wahnsinnig akut war, aber sich doch schon angekündigt hat, dass es könnte finanzielle Probleme geben, auch, dass man dann das nicht riskiert, das kann ich also durchaus verstehen. Ob dann das Geschäft nachher so zustande kommt, wie sich es jetzt ankündigt, das ist ja dann auch noch mehr oder weniger in den Sternen gestanden. Also das weiss man jetzt, dass es könnte so kommen. Aber eben, vor einer gewissen Zeit, dass man dann auf die 3,5 Millionen mehr oder weniger, ja, dass man die lieber behaltet, als sie ausgibt und das Risiko eingeht, das kann ich verstehen, dass sie sportlich gewusst haben, dass der etwas drauf hat. Das glaube ich also schon. Also, das war ja kein Geheimnis gewesen, das haben auch ich mitgekriegt.
Ja, also
Dann muss es allgemein wissen sein.
Was man jetzt sagen muss dazu, ich glaube, es ist Ende März, die Deadline, wenn ich mich nicht täusche. Also sprich, man hat bis Ende März müssen sich entscheiden.
Habe ich gesagt, Anfang März, ja, so Anfang genau. April mehr oder weniger.
Genau, also man hat, da ist natürlich eben, also man ist schon im Lockdown gewesen und man hat schon abgesagte Spiele gehabt, muss man wahrscheinlich fairerweise dem FCB wirklich zu gut haben in dieser Situation. Aber also, es zeigt natürlich schon, also wenn als FC Basel, wo vor ein paar Jahren noch, sage jetzt mal, Dutzende Millionen Reserven gehabt hat, jetzt nicht mehr kannst du 3,5 Millionen investieren für einen Spieler, der wahrscheinlich seinen Wert noch steigern wird. Der ist logischerweise noch nicht aufgegriffen, also seine spektakulären Dribblings zum Trotz hat er dann, glaube gerade im taktischen Bereich schon noch den einen oder anderen Mangel, wo man müsste beheben als nächste Stufe, wenn er dann noch besser werden soll. Aber 21-jährig kann man ihm das durchaus ja auch zutrauen. Es zeigt aber schon, also dass man entweder hat man den Wert vom Herrn Chegrova im Verhältnis zu der restlichen Fußballwelt irgendwie so ein bisschen unterschätzt oder man hat einfach nicht das Geld dafür. Und ich finde, es ist beides nicht unbedingt. Es spricht beides nicht für den FCB, es spricht beides nicht dafür, dass man die ganze Geschichte wirklich so managt, wie man es eigentlich müsste managen im Moment. Also finde ich, dürfen wir schon kritisch sein, was das angeht.
Das darf man sicher, aber man muss nicht unbedingt. Also, das heisst ja immer, der Fußball wird nur noch dominiert vom Geld. Und dann kommt mal ein Verein und sagt, wir wählen jetzt da mal die sichere Variante und sparen uns das Geld. Und dann wird man auch wieder kritisiert dafür. Also, irgendwo muss man dann schon mal wissen, was man will. Ich finde es nicht unbedingt negativ, wenn man mal sagt, das Risiko gehen wir jetzt nicht ein, wir können es nicht eingehen. Immerhin besser, als wenn man nachher muss betteln und sagen, ja gut, wir brauchen Unterstützung, wir haben das Geld ausgegeben damals, wir haben gemeint, dann werde ich mal eine grosse Nummer und dann können wir dann für wahnsinnig viel Geld verkaufen. Dann kann sich ja auch jederzeit verletzen, oder? Und ich glaube, wenn das Geld keine Rolle spielt, dann gibst du es einfach aus. Und wenn es eine Rolle spielt, dann gibst du es eben nicht aus. Und das finde ich grundsätzlich nochmal nicht eine ganz schlechte Idee. Der Herr, wie hat der geheißen? Zwiegart, der hat zwei die Leute aus der Schulden fallen geführt. Zwiegart hat auch immer gesagt, das Geld, das man ausgibt, das muss man auch wieder reinnehmen. Sonst geht die Rechnung nicht mehr auf am Schluss. Und ich glaube, wenn man nach dem Motto verfährt, dann ist man eigentlich nicht auf der schlechten Seite. Natürlich gibt es im Sport Verführungen, wie deren Talent, wo man dann könnte an sich binden und für viel Geld verkaufen. Aber eben, wenn du klamm bist, bist du klamm. Dann musst du auf der sicheren Seite stehen bleiben. Ich kenne die finanziellen Verhältnisse beim FC Basel nicht. Ich kenne, ich weiß nicht, was die für ein Festgeldkonto haben. So dick wie das vom FC Bayern wird es nicht sein. Aber ich muss sehr vorsichtig sein beim FC Basel, weil ich letzte Woche die Degenzwilling beleidigt habe. Dort. Und das tut mir leid, weil ich völlig über das Ziel rausgeschossen bin. Du magst jetzt lachen.
Nein, lachen nicht.
Das war eine Kritik, die unter der Gürtellinie war. Und Fehlerplatz, weil ich kenne die eigentlich gar nicht gut. Die haben sie mal gesehen, wo am Spengler geht, und haben sie auch noch lustig gefunden. Darum, ja. Das war Journalisten-Hybris. Man hat das Gefühl, man könne sich irgendwie über alles wegsetzen und sich lustig machen über gewisse Leute, obwohl es eigentlich gar nicht so lustig war.
Das war ein bisschen gemein.
Aber zurück zum FC Basel. Das war ein bisschen gemein von mir vor allem. Ja. Chegrova hätte man gerne weiterhin in Basel gesehen, aber ich glaube, ja, mit dem Argument können wir das Thema auch irgendwie ad acta legen, weil er ist nicht mehr beim FC Basel.
Also vielleicht der, schon noch. Er muss ja die Saison noch fertig
der
machen.
Der Club in Genk, hast du gesagt? KRC. RGC.
KRC. KRC. RGC, ja. Was wäre das? Weiß es nicht. Was mit Chegrova noch in Sinn kommt, investitionstechnisch, das ist einer von denen, wo gerne gehst, Fußball schauen der Wege. Also so Dribbelkünstler. Also, das ist ein spektakulärer Spieler, der dann, auch wenn nicht alles gelingt, eigentlich so ein bisschen Farbe ins Spiel bringt. Ich habe das Gefühl, das geht im modernen Fußball zum Teil auch gerne vergessen. Oder in dieser Taktikschlacht, wo da zum Teil ausgefochten wird. Und da hat man auf eine Art auch dort eine Chance verpasst. Also gerade zu Basel, wo das Problem ist mit No-Shows zum Beispiel, wo, ich weiss nicht, musst du dann jetzt vielleicht auch Saisonabis verkaufen nächste Saison, wenn jemals wieder dürfen Zuschauer ins Stadion gehen, wäre auch jedenfalls ein Argument gewesen. Aber Zuschauer, die nicht dürfen ins Stadion gehen, ist eine sehr schwierige Überleitung, aber wir probieren sie gleich. Corona ist schuld. Und Corona ist auch dran schuld an dem, was Martin Fuchs macht, der Weltklasse-Ritter aus der Schweiz. Der hat nämlich sein Ross, ein Clowny, also der Name verratet es schon, das muss ein sehr, sehr schönes Ross sein. Oder ein grauhöriges, ich weiß es nicht, ein graumeliertes Ross. Einen Liebesbrief geschrieben.
Ja, gut, also die Überleitung hast du schon eleganter hergebracht, aber ich verstehe, das ist schwierig gewesen. Wir müssen das Thema abbrechen und ineinander hineingehen.
Man muss auch mal scheitern.
Stimmt, ja. Ein bisschen gestelzt. Aber immerhin hast du es geschafft, muss ich sagen.
Übergestelzt.
Gut, der Ritter Fuchs hat wahrscheinlich zu viel Mr. Ed geschaut. Das war eine amerikanische Comedy-Serie. Ich glaube, das war noch Schwarz-Weiß-Zeitung. Ganz berühmt, Mr. Ed. Talking Horse. Und dann hat er sich wahrscheinlich mitreissen lassen. Ich weiß nicht, was er sonst noch alles zu sich genommen hat, bevor er das gemacht hat. Das tut mir schon sehr seltsam. Wobei ich muss sagen, in der Corona-Krise, die treibt schon wahnsinnig komische Blüte. Die interessieren mich zum Beispiel auch für Bananen. Wenn man Bananen so lagert, dass sie nicht schnell braun oder schwarz werden, dann habe ich herausgefunden, man muss sie aufhängen an einem dunklen, kühlen Ort. Ich finde Bananen eigentlich nicht sehr gut, muss ich sagen. Aber mit Heidelbeeren zusammen entwickelt sie einen gewissen Schalk. Also, man muss sie verquirlen, dann geht es. Aber man muss sie vorher aufhängen. Das nicht, obwohl, wenn sie schwarz sind, schmecken sie immer noch gut. Sie sehen einfach nicht sehr appetitlich aus. Darum haben sie jetzt einen Putzkasten aufgehängt. Dort ist es zwar nicht kühl, aber immerhin dunkel, solange die Türen nicht öffnen. Aber ich sage, drei Bananen sind gut mit Heidelbeeren verquirlt. Vielleicht noch ein bisschen Pfefferminze drin, dann geht es gut. Sonst sehr uninteressant.
Ja,
und jetzt die Blüte treibt das Ganze. Und das, wenn man so operiert und so denkt, dann kommt vielleicht auch die Idee, dass man ein Ross, also ein Pferd, einen Brief schreibt, und sogar einen Liebesbrief.
Ja, also es sind poetische Worte. Er redet hier über einen hängenden Bauch und über einen tiefen Rücken, wo sein Vater, Herr Fuchs, sein Vater, Thomas Fuchs, uns ja auch bekannt als Sportinteressierte, überhaupt nicht gefallen haben. Aber dann, als er das erste Mal mit dem Ross über ein Hindernis gelumpert sei, ich habe gewusst, das ist es. Du wirst mein Spitzenpferd sein. Hallo? Also das ist Rössli-Poesie, da kann die Redaktion von Wendy einpacken. Ich finde, mir hat das ein bisschen gerührt. Wirklich, er beschreibt auch den ersten Ausritt und ist abgeworfen worden. Das Ross war ängstlich und verunsichert, hat lange gebraucht. Aber er ist jetzt stolz, zu was es jetzt geworden ist.
Ja, also wenn man, hat er das, den Brief hat er ihm rausgeschrieben.
Ja, also aber publiziert worden ist es irgendwo auf einer Pferdesport-Webseite.
Pferdesport-Webseite.
Was ist ein Zungenbrecher? Pferdesport-Webseite.
Pferdesport-Webseite.
Ich wollte immer Webseite sagen, aber es gibt ja gar nichts zum Wetten, außer der weißrussischen Fußball. Und was
bin also das ist jetzt gar nicht so verquirlt gewesen, wie meine Banane mit der Heidelbeere ungefähr. Aber immerhin das Resultat, ich habe es verstanden. Pferdesport-Webseite.
Genau.
Das hast du gemeint. Genau. Gut. Also reine Selbstgefälligkeit in dem Fall, weil der Brief hat er nicht am Hengst nicht mehr angeschrieben, sondern hat den Brief irgendwo hingeschrieben, dass ihn alle sehen. Also ist es auch nicht sehr intim. Kein Wunder, Bock der nachher.
Ja gut,
also, was macht der? Das er macht Rodeo nachher, dann spickt der Fuchs weg. Der Fuchs vom Ross hockt. Da können wir mit Bremer Stadtmusikanten sehen.
Das hätte ich jetzt auch gesagt. Es
fällt nur noch ein Huhn oben drauf.
Ja, und was gibt es noch? Ein Hund? Was war das? Gewesen? Ein Ross? Nein.
Ich glaube, es war ein Esel. Gewesen.
Genau,
ein Esel, komische Tiere. Ein Esel, ein Geiss.
Ein Känguru. Ja, vorher übrigens Ostermass gegessen. Das war sehr fein, Schokolade.
So weit treibt uns das Virus.
Ja, nein, also ich weiß auch nicht, eben, das Ross kann wahrscheinlich, also ich weiß, es ist nicht verifiziert, aber das Ross kann wahrscheinlich nicht lesen. Vermutlich. Und ich weiß auch nicht, ob es versteht, was er ihm wollte sagen. Also ich bin auch leicht irritiert, aber gleichzeitig auch begeistert. Also ich finde, kann ich jedem empfehlen, bitte googlen. Martin Fuchs, Ross Clooney, Liebesbrief nachlesen und dann der Freundin und dem Freund vielleicht ähnliche Ziele widmen. Also kann in Zeiten von Corona nur positiv rauskommen, glaube ich.
Mhm. Also für Zwischenmenschen. Bitte irgendwo veröffentlichen am besten.
Lieber nicht.
Auf den bekannten Websites.
Nein.
Die alle heißen.
Also es kommt darauf an, wenn es wirklich gut ist.
Nein, ja, wenn es persönlich sein soll, dann soll es persönlich sein und nicht irgendwo, wo es alle sehen.
Ja gut.
Aber eben, das Ross kann nicht lesen, außer es ist so smart und so intelligent wie der Mr. Ed, aber das war auch noch Fernsehserie gewesen, also Fiktion und darum auch nicht echt. Und da wären wir fast schon wieder bei der Banane, aber das werden wir jetzt sein. Jetzt müssen wir das Thema noch schnell wechseln, der NFL-Draft.
Ja.
Von letzter Woche.
Ja.
Ein riesen Ereignis gewesen. Das ist eigentlich immer ein Riesenereignis, aber das Mal war es aber noch grösser, gewesen, weil es so viele Zuschauer gegeben hat, wie noch nie.
Zum ersten
Mal. Wie noch nie. Das ist wirklich nicht verwunderlich, muss ich sagen.
55 Millionen über die 3 Tage, die er gelaufen ist. 16% mehr als letztes Jahr. Also das ist ein stolzer Bump. Die erste Runde, die am Donnerstag gelaufen ist, plus 37%. Also eigentlich auf eine Art logisch, weil das einzige Sportereignis weit und breit mittlerweile einem Monat oder so. Keine Ahnung, ich habe schon aufgehört zu zählen. Aber wenn jetzt der weißrussische Fußball nicht reinzählst. Und es ist seit langem wieder mal etwas, was in Echtzeit im Sport passiert in Nordamerika, wo Football logischerweise sowieso das ganze Jahr um ein grosses Thema ist, dann auch definitiv etwas, was sich die Leute darauf gefreut haben. Und man muss schon sagen, also sehr, sehr gut umgesetzt. Die NFL kann man für sehr viele Sachen kritisieren, der Commissioner, der Roger Goodell sowieso. Und er hat aber im Prinzip aus seinem Keller, wo, wie die meisten von diesen Räumen, wo die nordamerikanischen Sportchefs und Trainer sich aufgehalten haben, irgendwie mit so braunem Holzdäfer versehen war. Also innenarchitektonisch hochinteressant auch, wenn man dann so per Videoschaltung können in die verschiedenen Büros hineinschauen kann. Er hat den Draft im Prinzip aus seinem Keller raus moderiert. Finde ich eine beeindruckende Leistung tatsächlich. Auch wenn er mir sonst nicht so furchtbar sympathisch ist und zeigt, dass die Leute wahrscheinlich im Moment wirklich einfach ausschauen, was Sport angeht. Also so ein bisschen die Rückkehr zu der Normalität.
Gut, das sind, der NFL-Draft ist so immer ein riesen Ereignis, wie du schon gesagt hast, im NFL-Football-Verrückten. Amerika sowieso zu dem Zeitpunkt, jetzt sowieso, wo alle daheim bleiben müssen dort, oder die meisten sollten daheim bleiben dort. Und vielleicht in einer Krisenzeit, wo man sich dann auf so etwas noch mehr freut und auch daran teilnimmt. Ich meine, dass die Man-Caves haben, die Leute in Amerika in ihren Keller. Das wissen wir, und das sind dann mit so Holzdäffern. Und wenn eine Bar quasi frisiert, meistens noch mit Zapfhähnen drin und so weiter, gut, das will ich jetzt dem Kudel nicht unterstellen, aber habe ich jemanden erst gesehen. Ist irgendwie noch neckisch und irgendwie auch saublöd. Aber wenn es dann wirklich so ein Sportdecken ist, finde ich es eben schon noch lustig. Es ist dann so im Stil von einer Sportsbar mit riesen Bildschirm und so weiter, Sofa und diverse Kühlschränke. Und das hat natürlich schon seinen Reiz, wenn man das lustig findet.
Billiardtische hat sehr viel gehabt. Finde ich noch interessant. Also warum spielt wirklich jemand Billiard? Es hat dann leider niemand so da, als ob er beim Billiardspielen überrascht worden wäre. So nach dem Motto, jetzt schaut mir so XY, oh, ich habe sie gar nicht erwartet. Moment, ich loche noch schnell ein und dann zack. Das ist eigentlich sehr schade. Ich finde, da hätte man noch mehr rausholen können. Aber sehr sehenswert. Mein Favorit, der Herr Kingsbury, Cliff Kingsbury, das ist der Head Coach der Arizona Cardinals. Der hat sich inszeniert in seiner Stube. Und das hat ausgesehen wie so ein Architekturprospekt. Also gigantische Glasfront auf irgendeine Wüstenlandschaft raus, mit wenig künstlichem Licht und dann so tiefschürfend in die Ferne gestarrt. Also grosses Kino. Wahrscheinlich hat er keine Socken angehabt in Mokassins. Vermute ich. Aber
tief so genau gesehen.
Genau, richtig. Okay. Nur können davon ausgehen, dass er da wieder
einen ausgefuchsten
Plan aushackt.
Gut.
Ja.
Also, ich würde sagen, wir wechseln zum Endspurt.
Unbedingt, schnell.
Endspurt.
Jetzt Endspurt.
Schieß los.
Dino, du hast jetzt den Ferien, oder was? Der Pulp Fiction ist fertig, die virtuelle Fantasie-Hockey-Meisterschaft. Und ich muss sagen, du bist einfach ein... Ja, tut mir leid, das war parteiisch. Homer, der EV-Zug ist Meister. Das ist erstens langweilig, Spitzenteam, das jetzt noch Meister wird. Und du bist mit denen Meister geworden damals. Captain Obvious. Habe ich mir mehr gehofft?
Mehr als ein neuer Meister, nach irgendwie 22 Jahren wieder mal einen. Und nicht Berg Lugano oder wo es also Zürich heisst. Gut, das ist Geschmackssache. Ich habe mich gegen meinen Göttibub durchsetzen, wo muss ich auch vorausschicken, der spielt bei der ZSC Lions. Und der hat es nicht lustig gefunden, aber ich habe jegliche Bestechungsversuche habe ich abgewehrt und gesagt, nein, die Würfel entscheidend und so ist es dann gekommen. Aber ich muss tatsächlich sagen, in der realen Welt gefällt mir das, dass es mal einen neuen Meister gibt. Wäre schön, wenn es mal Zug wäre oder jemand anderes. Sehen wir dann nächstes Jahr vielleicht am Mittwoch wird der Andre Agassi am Mittwoch, wir nehmen am Dienstag auf heute, wird am Mittwoch ausgestrahlt, also heute wird der Andre Agassi 50, ist einmal als Tennis-Punk bezeichnet worden, obwohl er überhaupt nichts von einem Punk hatte.
Er hat einfach eine Frisur gehabt, wo die Leute glaube ich, nicht schlagen sind damit, beziehungsweise ein Duppe, wo die Leute nicht schlagen sind damit.
Die sind die Haare eigentlich eingenäht in den Kappen oder ist zuerst der Hut gekommen und dann noch Hut drauf?
Man weiss nicht, ist es der Chris von Rohr oder ist es ein anderes Modell gewesen? Da kann man nur spekulieren. Aber auf jeden Fall war so ein mein Lieblingsspieler gewesen, tatsächlich, bevor der Roger gekommen ist, also so als Kind von den 80er Jahren, ist Agassi oder Sampras ist irgendwann die Frage gewesen. Und der Sampras habe ich immer sehr langweilig gefunden,
weil sein
klinisches Tennis gespielt hat. Und bei Agassi hast du nicht genau gewusst, was kommt, gute Geschichte mit dem Comeback. Und dann hat er noch Steffi Graf erobert irgendwann. Ach, grossartig. Formel 1.
Es war nicht umgekehrt gewesen. Ich meine, es war umgekehrt gewesen. Sie haben ihn erobert, wo er aber schon verzichtet hat auf den Aufsatz, auf den Teppich. Das war eben so gewesen, dass sie ihn erobert hat. Weil, wo er zurückgekommen ist, tatsächlich... Ist eigentlich noch sympathisch gewesen. Sorry für den Einwand.
Ja, ich weiss. Das Konzept vom Endspurt ist dir nicht so geläufig. Formel 1. Ab Juli will man in Österreich fahren. Eventuell ein Doppelrennen vor leeren Tribünen. 15 bis 18 GPs. Noch reinquetschen bis Dezember. Du bist motorsportaffin und entsprechend euphorisiert.
Ja, es geht. Ich kann mir das auch nicht vorstellen. Motorsport von leeren Tribünen spielt eigentlich nicht so eine Rolle. Meistens gibt es nur Schwenk auf Zuschauer. Die hocken ja in der Regel nicht so nahe an der Piste. Aus pragmatischen Gründen, sage ich jetzt mal, irgendetwas fliegen kommt. Aber es ist sicher gewöhnungsbedürftig. Was ich mir nicht vorstellen kann, ist das Sicherheitskonzept. Nicht eben wegen rumfliegenden Auto oder Autoteil, sondern die müssen ja gewisse Regeln noch einhalten, was Abstände wegen dem Virus, Coronavirus, betrifft, also wie sollen dann die Mechaniker zum Beispiel Reifen wechseln, dort sind immer zwei sehr nahe aufeinander, 4, 8 nahe aufeinander. Kann man nicht vorstellen, ich glaube, da hat man nicht alles bis zum Schluss durchgedacht und es sind doch immerhin, glaube ich, bis zu 2000 Leute, die dann an dieser Rennstrecke sein und die sind dann nahe aufeinander, also es ist nicht so, dass die sich verteilen auf dem Gelände, also kann ich mir nicht vorstellen.
Müssen jetzt die Fahrer einfach selber Pneu wechseln, wenn sie Boxenstopp machen, selber tanken.
Also sie könnten das würde ganz reduzieren. Zum Beispiel nur einer dürfte Pneu wechseln, wie es in der Indycar-Serie war früher. Dass wirklich das länger gegangen ist, bis die Pneu gewechselt sind. Ja.
Nein, dann kommt jetzt der Hamilton an die Box, fährt raus, parkiert, holt er den Wagenheber raus, dann macht er zuerst hinten rechts den Pneu, dann hinten links. Und dann noch tanken.
Zigaretten anzünden.
Ja, wenn er tankt, nebenbei sollte er das nicht machen. Aber ja, es ist...
Nein, das dürfen wir nicht.
Ja. Nein, wär suboptimal.
Ich kann mir es nicht vorstellen. Aber irgendwie die Hoffnung ist um. Ich muss aber sagen, für jeden Live-Sport bin ich dankbar im Moment. Karateka Elena Quirici hat gleichzeitig beide Hände kaputt. Was ist da los?
Das ist ein bisschen blöd. Ja, die hat zuerst bei einem Turnier in Dubai sich... an der Mittelhand, meinte ich, Sehnen abgerissen und ist nachher zum Doktor und dann so gemerkt, dass der Daumen von der anderen Hand auch noch Sehnen angerissen ist. Jetzt ist sie doppelt geschienen und sagt, sie sei froh, dass man im Moment wegen der Pandemie eigentlich sehr viel vom Tag in Pyjama verbringen darf. Also ich glaube, von Anziehen über das Morgenessen bis ja, alles, was man in irgendeiner Form machen muss, ist sehr, sehr anstrengend. Wir wünschen gute Besserung und gutes Durchhaltevermögen. Die Mami Quirici und der Freund Quirici sind wahrscheinlich Gold wert, habe ich gehört.
Ja. Ist das Familie Quirici, die mal einer am ZSC gespielt hat? Hat glaube Remo Quirici.
Keine Ahnung.
Ich
frage es nächstes Mal.
Ist mir noch nicht
bekannt. Der Bundesrat, Frau Amherd wahrscheinlich in Person, wird,
Viola,
wenn man sie dann versteht mit ihrem Walliser Deutsch, am Mittwoch, heute ist ja Dienstag, am Morgen ist Mittwoch, aber wenn man das hört, ist möglicherweise Mittwoch, womöglich etwas konkret sagen zu Grossveranstaltung so. Und wie es weitergeht mit dem Sport. Ja. Und überhaupt. Tut sie?
Ich glaube nicht. Es ist noch zu früh. Man kann noch nicht definitiv sagen. Ich glaube, man muss jetzt beobachten, wie sich die Pandemie weiterentwickelt. Die zweite Welle, die alle befürchten, tatsächlich so schlimm wird. Jetzt gibt es gewisse Lockerungen, da werden die Leute wieder mehr rausgehen und das wird mitbestimmen, wie es weitergeht, auch im Sport und mit Massenveranstaltungen. Da bin ich ziemlich sicher, darum wird nichts Konkretes rauskommen. Das wird Wischiwaschi sein, wie man so schön sagt.
Sagt mir das schön? Ich weiß nicht.
Das ist so ein Bomo.
Ja.
Wischiwaschi.
Bon, da sehr,
gut, sehr. Herr Koch, sehr Herr Koch hat natürlich auf einen Sockel gestellt. Herr Koch, der hat natürlich auch nicht nur Gescheites gesagt, muss man sagen. Also, ich bin mir noch nicht sicher, ob das mit diesen Masken alles so ist, wie die das uns verzapft haben. Wir verabschieden uns, bedanken uns vielmals fürs Zuhören und hoffen, dass wir sie nächste Woche wieder begrüßen.
Abonnieren bitte.
Abonnieren bitte, ja.
Und zwar, genau. Es lohnt sich, weil dann kann man sämtliche Versionen, wo entweder die Degenbeleidigungen noch drin sind oder die sie nicht mehr drin sind, hören. Es lohnt sich also, da hat man immer die neueste von denen. Wir entschuldigen uns noch einmal, tut uns wirklich leid.
Ich gute schon Woche.
Adieu.
Du musst nicht.
Adieu, wie hast du? Tschüss. Wem das, was wir hier machen, gefällt oder gar nicht und darum dir unbedingt eine Alternative brauchen, podcast-technisch, dann würden wir euch so oder so gerne die anderen Blick-Podcasts im Universum, im Blick-Universum, ans Herz legen. Da wären zum einen Caroline Fuchs, die mit dem Vinzenz Greiner in Fuchs über Sex, über, Achtung, Überraschung, Sex redet. Und dann haben wir den Durchblick-Podcast, Wissenschafts-Podcast, gescheide Leute, die über gescheide Themen reden. Diese Woche geht es um Stau. Jetzt fragt der nicht so clevere Sportredakteur wahrscheinlich, Zeiten von Corona, wo es weniger Verkehr hat, die Leute nicht arbeiten, so wie sie es bis jetzt gemacht haben, hat es da wirklich Stau? Und was hat es mit dieser Durchblickfolge dementsprechend auf sich? Wahrscheinlich müsst ihr einfach reinhören und euch belehren, was da tatsächlich sich mit dem Stau auf sich hat. Darum sind ja die gescheit und Wissenschaftsredaktoren und nicht mehr. Also, unbedingt reinhören, können wir nur empfehlen.